Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Es geht wieder weiter in der Formel 1. Am kommenden Wochenende steht er an, der große Preis von Japan in Suzuka. Eine Strecke, auf der wir schon so viele historische Momente erlebt haben. Nicht zuletzt 2000 natürlich auch der erste Weltmeistertitel von Michael Schumacher im Ferrari. Ich glaube, das wird den meisten von euch noch im Ohr sein, wie Jacques Schulz das damals beschrien und befeiert hat. Alles im positiven Sinne natürlich, dass Michael Schumacher diesen ersten Weltmeistertitel im Ferrari in Suzuka holen konnte. Einer, der auch schon einen Titel in Suzuka geholt hat, war Max Verstappen. Auch wenn er das war alles ein bisschen chaotisch, als er den Titel in Suzuka feiern konnte. Also erinnern wir uns natürlich auch noch dran. Mal sehen, was es dieses Wochenende an historischen Momenten gibt. Vielleicht gibt es ja auch gar keine, aber ich bin mir sicher, es wird einiges geben, denn es gibt einiges zu besprechen. Und allen voran ist das natürlich der Tausch bei Red Bull Racing. Sie haben es tatsächlich durchgezogen. Liam Lawson ist nach 2 Rennen degradiert worden und zurückgeschickt worden zu den Racing Bulls. Für ihn wird Yuki Tsunoda ins Auto steigen bei seinem Heim-Grand Prix. Ja, und darüber spreche ich mit meinem Sake-Wein, Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen.
Ich bin Kevin Scheuren und wir haben da letzte Woche noch drüber geredet, wir haben das ja auch schon immer so ein bisschen diskutiert, könnte es passieren, könnte es nicht passieren. Ey, und es ist tatsächlich passiert, Dennis. Red Bull tauscht in der Tat schon zum großen Preis von Japan die Fahrer, Yuki Tsunoda rein, Liam Lawson raus. Nimm uns mit in deinen Gedankengang, als die Nachricht bekannt wurde.
Ja, ich war sehr verwundert, dass es dann wirklich so schnell ging. Ich meine, ja, dass die Leistung von Liam Lawson in den ersten beiden Rennen nicht passte. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber es waren eben auch nur 2 Rennen unter schwierigen Voraussetzungen. Wir hatten in Australien ein sehr kompliziertes Wochenende, auch kompliziertes Rennen mit dem Wetter. In China hatten wir dann ein Sprintwochenende, das heißt wenig Zeit für die Fahrer und besonders dann eben die Leute wie Liam Lawson im Training wirklich was rauszufinden über das Auto. Ein, wie man ja immer mehr hört und wie auch immer mehr bestätigt wird, sehr schwer zu fahrendes Auto. Ein Auto, was wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Spielraum lässt für die Art und Weise, wie man es fährt und dann eben auch einen kleinen Spielraum für die Fahrer. Ja, und danach 2 Rennen, das finde ich schon hart. Gerade eben dieser Umstand, dass man Liam Lawson ja schon ein Stück weit sehr hart degradiert hat, ich möchte fast sagen blamiert hat, indem man ihm eben nur diese 2 Rennen gab. Ich glaube, in der modernen Formel 1 ist das in dem Ausmaß, glaube ich, auch noch nie da gewesen, dass jemand nur nach 2 Rennen sofort wieder geschasst wird. Und jetzt hat man sich Yuki Tsunoda ins Cockpit geholt, dem auch einen Riesendruck, wie ich finde, ausgesetzt. Ich meine, es geht immerhin um sein Heimrennen, ein ganz besonderes Rennen. Und er musste in ein Auto steigen, was er so nur bei einzelnen Tests und Showruns bewegt hat. Und jetzt, wie man erfahren hat, unter anderem von Dr. Marco unter der Woche natürlich sehr viel im Simulator. Aber es ist natürlich auch wieder eine Gefahr, dass man Yuki Tsunoda jetzt vor heimischem Publikum da vielleicht in eine ganz, ganz böse Situation stößt. Man hat Liam Lawson in eine sehr, sehr, ein sehr hartes Fahrwasser getrieben. Er hat immerhin entgegen auch einiger Gerüchte, die wir hatten, den Seat bei den Racing Bulls bekommen. Das war ja auch zwischenzeitlich, zumindest was die Gerüchte angeht, nicht klar, ob das so passiert. Ja, und jetzt muss man mal schauen. Es sind jetzt, da werden wir auch später noch drüber reden, in der Vorschau auf den Grand Prix, es sind jetzt alle Augen auf diese beiden gerichtet, ähnlich wie es damals ja war, als Max Verstappen und Danny Kwiat getauscht haben. Und jetzt bin ich gespannt, ob Tsunoda vielleicht in die Fußstapfen treten kann. Die beiden McLarens crashen und Tsunoda fährt den Heimsieg ein. Ist aber eher unwahrscheinlich. Und vor allen Dingen, wie wird Liam Lawson sich schlagen? In einem vermutlich leichter zu fahrenden Auto. Also vielleicht kann er direkt Redemption üben. Aber allgemein muss ich sagen, ich fand es sehr, sehr hart. Und ich glaube aber, um es wirklich final zu bewerten, wird eben die Zeit jetzt es zeigen müssen, wie berechtigt am Ende dieser Tausch war und wie gut es ausgeht. Mich würde aber auch natürlich interessieren, Kevin, wie ist so deine Gedankenwelt dazu?
Ja, wir bleiben erstmal bei Liam Lawson, würde ich sagen, weil der tat mir natürlich extrem leid, als diese Nachricht rauskam. Ich habe das ja schon am Vorabend gewusst. Ne? Wir haben ja schon die Pressemitteilung zur Vorbereitung bekommen bei formel1.de und die Erklärung selber auch ist natürlich, wenn du von Fürsorgepflicht sprichst, wenn du dafür sprichst, dass du einem Fahrer auch irgendwo die Karriere retten musst, wie Christian Horner das ja auch gemacht hat, boah, wenn man bedenkt, wie lange andere Fahrer so Zeit bekommen haben in der Vergangenheit bei Red Bull und bei Liam Lawson, zieht man nach zwei Rennen dann schon den Stecker. Bin ich da bei jemandem wie Will Buxton tatsächlich, bin selten bei Will Buxton, das wisst ihr da draußen, der das auch kritisiert hat. Ne? Also du kannst dich ja nicht für einen Fahrer entscheiden, unabhängig davon, wie diese Entscheidung auch getroffen wurde, im Winter Liam Lawson ins Auto zu setzen, wenn ja offenbar klar war, dass Dr. Helmut Marko Yuki Tsunoda ins Auto haben wollte und Christian Horner vielleicht sogar eher Franco Colapinto ins Auge gefasst hat und man sich dann irgendwo auf Liam Lawson geeinigt hat. Und Liam Lawson selber, der in einem Instagram-Posting natürlich sehr emotional auch darüber geschrieben hat, in dem Fall, dass es sein Lebenstraum war, Formel 1 für Red Bull zu fahren und dass er sich diesen Traum auch erfüllen konnte, dass es natürlich schwierig war für ihn. Und ich habe Liam Lawson wirklich viel zugetraut, muss ich sagen. Ich war überzeugt davon, dass er auch der Richtige ist, im Vergleich auch zu Yuki Tsunoda, weil ich der Meinung war, dass eben auch diese emotionale Kälte ihm entgegenkommen wird und man muss sagen, das war leider nicht so. Und trotzdem denke ich persönlich, man hätte ihm Suzuka noch geben können. Man hätte ihm die Strecke, die er am ehesten kennt, noch geben können, um zu versuchen, ein anderes Bild von sich zu geben. Denn eins ist klar, das Bild war ja so verfahren für ihn, dass es eigentlich keine andere Chance gab, ihn auszutauschen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man tatsächlich in Suzuka noch sagt, komm Liam, du kennst die Strecke, vielleicht klappt es hier. Und die Reaktionen darauf waren ja auch sehr einhellig, ja. Also es gibt viele, die sich auf die Seite von Liam Lawson gestellt haben, auch im Formel 1 Paddock. Beobachter wie Guido van der Garde, ehemaliger Formel 1-Fahrer, der wirklich ein flammendes Plädoyer dafür gehalten hat, wie fahrlässig Red Bull auch mit den Fahrern umgeht, was ja auch geliked wurde von Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, aber auch Max Verstappen. Max Verstappen, der klar gemacht hat, dass er nicht wünscht, dass Liam Lawson ausgetauscht wird, aus welchen Gründen auch immer. Also, ja, Liam Lawson kann einem in diesem Szenario echt nur leid tun und die Hoffnung für ihn ist einfach, dass es bei den Racing Bulls wieder in bessere Fahrwasser kommt, wie du es ja auch so schön gesagt hast, dass er wieder in dieses ausgeglichenere Auto kommt, was ihm letztes Jahr gut gelegen hat, obwohl man sagen muss, dass er ja jetzt auch nicht Yuki Tsunoda extrem gebügelt hätte, ja, also darum ging es ja auch, glaube ich, gar nicht, sondern es ging auch so ein bisschen darum, wer kann vielleicht auch mit diesem Druck besser umgehen und das war dann doch nicht Liam Lawson. Und Christian Nimmervoll hat ein ganz, ganz spannendes Interview mit Dr. Helmut Marko für den YouTube-Kanal von Formel1.de geführt und da möchte ich euch jetzt gerne ein Zitat vorspielen, wo es auch darum ging, wie Dr. Marko das erklärt hat, warum man Liam Lawson am Ende getauscht hat gegen Yuki Tsunoda.
Der Wechsel ist erfolgt, nachdem der Start, würde ich sagen, etwas unglücklich verlaufen ist. Es ist das dritte Training in Australien weggefallen, da hat das Dilemma angefangen und das hat natürlich das Selbstvertrauen von Liam geschwächt. Das hat sich leider in China, wo unglücklicherweise auch ein Sprintrennen war, also auch wieder nur ein Training fortgesetzt.
Und da stellt sich für mich die Frage, wenn er das ja so erklärt, Dennis, ne? Dann würde man ja eigentlich meinen, dann gibt dem doch ein komplettes Rennwochenende in der Hoffnung, dass eben dann auch alles funktioniert, dass er alle Trainingssessions fahren kann, dass er das Limit finden kann und dass er dann noch das Ergebnis einfahren kann, was wiederum echt noch viel mehr meiner Meinung nach dafür spricht, dass man ihn in Suzuka hätte fahren lassen sollen.
Ja, das ist ja auch das, was ich in unserem Instagram-Post von Starting Grid dazu schon geschrieben habe. Die Sache ist einfach, man macht das. Es wirkt einfach so, als ob das jetzt eine sehr, sehr verzweifelte Aktion schon fast ist. Man ist sportlich auf einem Weg, der, glaube ich, Red Bull nicht gefallen kann. Man hat diese Vormachtstellung, die man sich die letzten Jahre erarbeitet hat, noch in diesem aktuellen Reglement schon verloren. Ich glaube, damit haben sie vielleicht auch selber gar nicht gerechnet. Man hat auch gemerkt, in den Aussagen unter anderem von Dr. Marko in diesem Interview mit Christian Nimmervoll, dass Red Bull dieser Weltmeistertitel von Max Verstappen, dieser fünfte, extrem wichtig ist. Und und es wirkt eben so, als ob Red Bull jetzt plötzlich die Augen geöffnet bekommen hat, merkt, es geht gerade für uns nach unten. Es besteht auch, es kommt eine schwierige Zeit auf uns zu. 2026, neues Motorenreglement, neuer Partner. Diese Kraft von Honda, die wird man erstmal verlieren. Und dann ist die Frage, wie man die aufbauen kann. Und für mein Gefühl ist das so ein bisschen was von, wir müssen jetzt unbedingt in diesem Jahr 2025 nochmal alles maximieren, um irgendwie Max Verstappen zum Weltmeister zu machen, um so viel wie möglich Konstrukteurs-WM-Punkte zu holen. Und Liam Lawson ist jetzt leider, er wirkt so ein bisschen wie der darunter jetzt dem zum Opfer fällt. Seinen Platz verliert eben einfach, weil man bei Red Bull die Zeit und die Geduld nicht hat. Wie du schon sagst, logisch wäre gewesen, man gibt ihm noch ein paar Rennen. Also er hat jetzt bis jetzt, wie gesagt, ein erstes Rennwochenende gehabt, ein Chaos-Rennwochenende zu teilen mit Wetterverhältnissen, ein Sprintwochenende, und das kann ja nicht das sein, was man als Basis ranzieht, um das wirklich neutral zu bewerten und zu sagen, wir wollen schauen, wo steht Liam Lawson, wir wollen schauen, was kann er schaffen, denn das tut man de facto nicht. Und auch das habe ich ja geschrieben in meiner Aussage dazu, der Mann hat für Red Bull in so vielen Rennserien performt. Er ist ein Experte, was Suzuka angeht. Wir dürfen nicht vergessen, er ist die Superformula in Japan gefahren. Ich glaube, wenige kennen sich jetzt in Japan besser aus als Liam Lawson. Er hat in der DTM super Ergebnisse eingefahren, hat da um die Meisterschaft gekämpft. Und dem dann eben nach zwei Rennen, ja, mehr oder weniger, man muss es so hart sagen, zu köpfen, das wirkt auf mich nicht so, als ob man das wirklich tut, weil man eben gesagt hat, wir haben uns das jetzt in Ruhe angeschaut und analysiert. Nein, das ist für mich aus meiner Sicht ganz klar ein Ding. Wir wollen irgendwie jetzt mit Mut der Verzweiflung versuchen, noch irgendwie das Beste rauszuholen, weil wir ja nicht wissen, was passiert 2026.
Ja, das bringt vieles auf den Punkt. Ne? Gleichzeitig natürlich auch der Punkt von Dr. Helmut Marko, den man ihm geben muss. Das Selbstvertrauen von Liam Lawson war extrem angeknackst. Das hat man ja auch in China dann deutlich gemerkt. In den verschiedenen Interviews, wo er wirklich ratlos wirkte, wo er auch von der Körpersprache her sehr in sich eingefallen war und dann dementsprechend man schon fragen kann, macht es noch Sinn, ihn in Suzuka fahren zu lassen? Und die Punkte, die du aufgezählt hast, eben auch durch die Erfahrung, die er auch im Red Bull-Kader schon gemacht hat, in verschiedenen Rennserien und eben auch in der Superformula, Suzuka, eine der stärkeren Strecken von ihm natürlich auch. Ja, warum nicht? Warum ist das jetzt so, dass er im Grunde genommen gedemütigt wird und vor die Tür gesetzt wird? Obwohl man ja dankenswerterweise sagen muss, er wird ja nicht vor die Tür gesetzt, ja, sondern er wird zu den Racing Bulls geschickt, ein Team, was er kennt, ein Team, wo er sich wohlfühlt, wo ich natürlich auch Ralf Schumacher komplett widerspreche, der bei Sky irgendeinen Quatsch erzählt hat, muss ich wirklich das auch so deutlich sagen, dass man Liam Lawson hätte rauswerfen sollen oder so. Also da verstehe ich Ralf überhaupt nicht, ja. Also das zu tun wäre nicht nur für Liam Lawson vollkommen unverdient gewesen, sondern würde auch überhaupt gar keinen Sinn machen, ja. Ob man jetzt Franco Colapinto hätte haben wollen, haben können, das sind ja alles offene Fragen, die man sich stellen kann und wo man in der Zukunft sicherlich drauf gucken kann. Aber zu sagen, man hätte ihn rauswerfen müssen, weiß ich nicht. Einerseits wird immer wieder gefordert, dass Mick Schumacher seine Chance bekommen soll, auch von ihm. Dann erzählt er was von wegen, man hätte Nico Hülkenberg in das Auto setzen sollen, aber den Liam Lawson soll man vor die Tür setzen. Also ja, ich bitte dich, wo kommt der auf diese Idee? Ja, und also widerspreche ich ihm komplett. Und deswegen ist es ja auch gut, dass Liam Lawson immerhin noch bei den Racing Bulls fahren kann. Und Dr. Helmut Marko hat das im Interview mit Christian Nimmervoll auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de auch nochmal versucht, so ein bisschen gerade zu rücken. Dieses Wort Degradierung, was ich ja auch schon benutzt habe, da widerspricht er auch vehement und verweist auf Beispiele aus der Vergangenheit, dass sowas auch helfen kann.
Aber jetzt nochmals Degradierung. Wir haben Gasly erwähnt, der ist nachher wieder zu hoher Form aufgelaufen und ist jetzt ein sehr erfolgreicher Grand Prix-Fahrer bei Alpine. Das gleiche gilt für Albon. Alle haben das gleiche Schicksal, neben Max gehabt, aber die haben sich dort wieder erholt und in dieser nicht so kompetitiven Umfeld also zu ihrer Form gefunden.
Na, also alles gut, Dennis, oder? Also ist alles in Ordnung. Raus aus dem kompetitiven Umfeld, rein in ein Hinterbänkler-Team und schon funktioniert es.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr geschönt. Ich meine, klar, das Cockpit bei Racing Bulls ist sicher noch eine Sache, die trotzdem auch irgendwo ihren Prestige hat. Man ist weiterhin unter den 20 besten Fahrern oder 20 Fahrern der Welt, die es eben in diese beste Rennserie der Welt geschafft haben. Aber de facto, es ist eine Degradierung. Also wir haben es damals, glaube ich, auch an der Reaktion von Dani Kwiat gesehen. Ich erinnere mich da noch sehr an die Pressekonferenz Barcelona. Der wirkte nicht glücklich und er wirkte auch nicht so, als ob ihm das nicht kompetitive Umfeld, was er jetzt hat, da wirklich was bringt. Und er ist ja auch nicht wiedergekommen. Auch Pierre Gasly, ja, er ist jetzt bei Alpine, aber wir müssen auch, glaube ich, so ehrlich sein, zu dem Zeitpunkt, wo er zu Alpine gewechselt ist, war Alpine jetzt auch keine große Nummer und auch keine wesentliche Verbesserung zu den Racing Bulls. Er hat sich freigeschwommen aus dem Red Bull-Kosmos, ja. Er hat bei Alpine auch gute Arbeit geleistet, aber er ist jetzt auch nicht in den Gefilden, wo er mit Red Bull hingekonnt und sicher auch hingewollt hat. Er fährt nicht um Weltmeisterschaften, er fährt auch, abgesehen von Chaosrennen, vielleicht in Brasilien, nicht um Podien und Siege. Das muss man so ehrlich sagen. Und ja, mir fällt jetzt auch wirklich keiner ein, der den Weg von den Racing Bulls, also von diesem, auch Alexander Albon, also jetzt ehrlich, der fährt bei allem Respekt, ich bin ja auch ein großer Fan dieses Teams, aber der fährt für Williams. Williams war in den letzten Jahren de facto fast schon ein Hinterbänkler-Team, was sich jetzt wirklich mit tollen Mitteln und sehr zu meiner Freude wieder aufbaut. Aber das war auch nicht irgendwo ein Team, wo man sagt, da hat er jetzt wieder die ganz große Karriere gemacht nach seiner Nicht-Degradierung, sondern nach seinem neuen Wechsel im Red Bull-Kosmos. Und von daher, ja, de facto ist es eine Degradierung. De facto wird es Liam Lawson, glaube ich, sehr, sehr schmerzen. Ich wünsche ihm auch, dass er da direkt in Suzuka vielleicht wirklich direkt gute Leistungen zeigt, Punkte holen kann und sich präsentieren kann und eben zeigen kann, ja, es ist mir nicht gelungen in diesem Haifischbecken. Und das meine ich jetzt gar nicht großartig negativ, sondern Red Bull ist nun mal irgendwo auch eine Sache, da bestehen nur die Besten. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Aber eben zu zeigen, ja, für mich geht es jetzt weiter. Aber sind wir auch ganz ehrlich, Kevin, oder siehst du das anders? Ich sehe ihn jetzt, wenn er diesen Red Bull-Weg eben beim Red Bull Racing Team nicht gehen kann, glaube ich auch nicht, dass sich für ihn großartig eine Chance nochmal in den Top-Teams öffnet, oder?
Nee, das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt, dass das eigentlich eher unrealistisch ist. Außer er macht direkt den Wechsel in der nächsten Saison, schließt sich vielleicht einem Team wie Cadillac an, wo er neben einem Sergio Perez, der ja auch ein Degradierter ist, vielleicht sogar in der Lage sein kann, sich wieder in den Fokus zu fahren. So. Aber ich glaube, es ist allen klar, dass eine Abstufung innerhalb des Red Bull-Geflechts nicht dafür sorgt, dass dein Standing in der grundsätzlichen Bubble der Top-Teams steigt. Und das bleibt ja auch gar nicht aus. Ja, das ist auch völlig normal. Ich glaube, das hat ja auch was mit Wahrnehmung zu tun und mit dem, was natürlich jetzt auch steht, nämlich zwei Rennwochenenden, in denen es gar nicht lief. Und jetzt kann man für Liam Lawson nur hoffen, dass es bei den Racing Bulls wieder läuft und dass er ein gutes Ergebnis einfährt. Und wenn wir jetzt den anderen Fahrer auch mal rannehmen, nämlich Yuki Tsunoda, wünschen wir dem natürlich auch alles Gute, dass es für ihn gut läuft. Ja, weil wenn er jetzt der Nächste ist, der quasi wie auf dem Gravedigger bei den Monster Trucks als Opfer von Max Verstappen aufgedruckt wird, dann ja, Prost Mahlzeit. Ja, da kannst du dir die Dose nehmen, die zerknüllen und das Pfand brauchst du auch nicht mehr abzuholen. Also das ist halt in der Tat auch eine Situation, die für ihn jetzt sehr einerseits undankbar ist, andererseits natürlich auch dankbar, ne? Weil er kann jetzt relativ schnell zeigen, dass er sehr viel besser ist als Liam Lawson, dass er natürlich die bessere Entscheidung gewesen wäre, was er letztes Jahr ja immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt hat, dass er ja seine Teamkollegen alle destroyed hat, Zitat Yuki Tsunoda, also zerstört hat. Weiß ich jetzt nicht so ganz, ob das so richtig ist, aber seine Wahrnehmung ist da ja auch die maßgebliche, um sein Selbstvertrauen noch hochzureden. Dann natürlich der Fakt, dass sein Vertrag ausläuft nach dieser Saison, dass nicht klar ist, wie geht es bei ihm oder für ihn bei Red Bull weiter. Die Honda-Partnerschaft ändert natürlich sehr eng verflochten mit Honda auch. Die freuen sich natürlich auch tierisch, dass Yuki Tsunoda beim Heimrennen dann im Red Bull sitzen wird. Ja, und wer sagt denn es, dass es nicht für ihn funktionieren kann? Wer sagt denn, dass er nicht in der Lage ist, dieses sehr spitze Auto auf der Front zu bewegen, dass er in der Lage ist, näher ranzukommen, auch wenn das Auto vom Setup her natürlich irgendwo nur Max Verstappen liegt. Und wir wissen ja jetzt auch, das hat nichts damit zu tun, dass man es nach Max Verstappen entwickelt, sondern dass Max Verstappen einfach der einzige Fahrer ist im Feld, wo wir es zumindest wissen, der mit diesem aggressiven Auto auf der Front umgehen kann. Und dass Yuki Tsunoda nicht vielleicht doch derjenige ist, der es besser macht als Gasly, Albon, Sergio Perez und Liam Lawson.
Ich glaube, die Chance besteht definitiv. Also ich bin da auch ehrlich, ich habe es letztes Jahr definitiv ja verneint, als wir hier drüber gesprochen haben, wer diesen Sitz denn am besten bekommen soll. Da habe ich Tsunoda gar nicht gesehen. Aber der Yuki Tsunoda, der jetzt in diese neue Saison gekommen ist, der hat mich sehr beeindruckt. Der hat eine, ja, schon, es sind jetzt 5 Jahre mittlerweile, ne? Ich finde, bei Yuki Tsunoda hat man ja auch nie so das Gefühl, dass man da schon wirklich sehr erfahrenen Formel-1-Piloten hat. Den hat man irgendwie immer noch als Rookie im Kopf. Aber er hat in den 4 Jahren vorher mir nicht das Gefühl gegeben, aber jetzt wirkt er wie ausgewechselt. Er wirkt fokussiert. Ja, super Ergebnisse eingefahren bis jetzt, auch wenn es natürlich im Rennen jetzt in China am Ende dann bergab ging. Aber ich finde, er fuhr gut mit in den Qualifikationssessions. Auch im Rennen hat er ja natürlich dann Pech gehabt, dann bricht ihm der Flügel ab. Wer weiß, was vielleicht noch gegangen wäre. Aber die Chance besteht und auch das, was wir, denke ich, beide gerade gesagt haben, was auch für Liam Lawson eigentlich spricht, das wird ja jetzt nicht heißen, dass Yuki Tsunoda diesen Sitz nicht verdient hat oder dass er das nicht schaffen wird. Die Möglichkeit, dass Yuki Tsunoda da jetzt eine super Performance liefert, die ist definitiv da. Das Problem, was ich vielmehr sehe, wenn das eben nicht passiert, wenn er sich jetzt vielleicht im schlimmsten Falle in seinem Heimrennen in Suzuka auf die Knochen blamiert und auch auf Platz 20 landet, weil das Auto einfach unfahrbar ist und weil er damit auch nicht zurechtkommt, dann hast du Yuki Tsunoda aber für alle Zeiten verbrannt. Jetzt hätte er unter normalen Umständen vielleicht die Möglichkeit gehabt, sich noch zu empfehlen. Du hast es gerade gesagt, der Vertrag läuft aus. Honda wechselt zu Aston Martin. Da ist erstmal, wie es ausschaut, mit Fernando Alonso und Lance Stroll natürlich alles besetzt, aber für die Zukunft hätte man ihn da gegebenenfalls unterbringen können. Wenn er jetzt aber zeigt oder jetzt klar wird, dass er vielleicht auch in diesem Top-Team nicht besteht, wenn jetzt alles schief läuft und er, weil das ist ja das, was am Ende bleibt. Es redet, in ein paar Jahren redet keiner mehr davon und sagt, ja, das Auto war aber auch schwer zu fahren. Nein, dann ist es der Yuki Tsunoda oder der Pierre Gasly oder der Liam Lawson, der, als er die Chance hatte, in einem, in Anführungszeichen, siegfähigen Top-Auto zu fahren, der es nicht geschafft hat, der gescheitert ist. Und das bleibt ja hängen. Und dann macht Yuki Tsunoda sich natürlich auch seine Prämisse für die Zukunft vielleicht ein Stück weit kaputt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Das ist für mich, ich bin schon fast versucht, am Sonntag wirklich Yuki Tsunoda in die Dauercamp zu nehmen bei F1 TV und mir das anzugucken, weil ich das wirklich spannend finde. Ja, es ist halt so ein Ding, da werden wir, nächsten Montag, da werden wir wirklich ausführlich drüber reden können, weil dann steht fest, ist es geglückt? Das kann hundertprozentig passieren. Yuki Tsunoda traue ich vom Können her definitiv zu, da ordentlich abzureißen und den Red Bull gut hinzustellen. Aber es kann eben auch genauso passieren, dass er wie Liam Lawson genau in die gleichen Sphären einfährt, dass er Probleme hat, dass er dieses Auto nicht kontrolliert kriegt. Und dann bin ich gespannt, wie viel Geduld, die sie jetzt bei Liam Lawson nicht hatten, Red Bull dann wirklich für Yuki Tsunoda auch aufbringt, wenn die Schlinge sich immer mehr zuzieht um das Team.
Tsunoda wird die Saison zu Ende fahren.
So, das war das klare Statement von bei Christian Nimmervoll auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Tsunoda wird die Saison auf jeden Fall zu Ende fahren. Das ist das, woran man sich jetzt messen lassen muss. Und deswegen, ja, gibt es gar keine andere Wahl, als die Geduld aufzubringen, auch wenn es bei Tsunoda vielleicht auf Anhieb nicht funktioniert. Aber Dr. Marco hat noch ein bisschen elaboriert, wie Yuki Tsunoda helfen kann und was am Ende auch für Tsunoda gesprochen hat, in dieser Entscheidung, Lawson aus dem Auto zu schmeißen und Tsunoda reinzusetzen.
Yuki, so komisch das klingt, nach seiner 4. Saison richtig stark, also als Gesamtpersönlichkeit, er ist körperlich viel stärker, er tritt sehr selbstbewusst aus und hat 2 ganz tolle Rennen abgeliefert. Und warum nicht länger warten? Wir wollen mit Max den 5. WM-Titel gewinnen. Also ist es ganz wichtig, dass wir einen 2. Fahrer haben, mit dem wir strategisch auch bei den Rennen arbeiten können und der auch bei der Entwicklung des Autos beitragen kann.
Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass er das wirklich sehr bewusst auch sagt, dass das ein Fahrer sein soll, der natürlich auch strategisch helfen kann. Das heißt, wirklich näher dran ist, um Verstappen auch dazu zu befähigen, vielleicht auch mal durch das Aufhalten eines Konkurrenten und sowas das Maximum an Punkten rauszuholen, weil das Ziel ist, das hast du ja auch schon gesagt, dieser 5. Titel für Max Verstappen, der steht über allem, ist wichtiger als der Konstrukteurstitel tatsächlich. Man muss dafür sorgen, dass Verstappen den 5. Titel holt, weil nur so kann man ihn wahrscheinlich dazu bringen, auch zu bleiben nächstes Jahr. Und Tsunoda soll eben der Fahrer sein, der durch seine Entwicklung in den letzten Jahren, die tatsächlich sehr positiv war, das haben wir auch schon rausgestellt, hat seine Emotionen viel, viel besser unter Kontrolle, er flucht weniger am Funk, er geht weniger aus der Haut, aber er zeigt auch in Duellen wirklich ja, Beeindruckendes. Und da kann ich dann schon verstehen, dass man dann sagt, und gut, das muss man natürlich wirklich festhalten, dass Dr. Helmut Marko der war, der auch Tsunoda schon zu Beginn der Saison im Auto haben wollte, dass man da natürlich das Positive in den Vordergrund rückt. Und ich denke, da sollte man auch Tsunoda die faire Chance geben. Es gibt viele Lawson-Fans, die sind super enttäuscht, die wünschen Red Bull fast, dass sie auf die Nase fallen. Ich weiß nicht, ob das zielführend ist, auch im Sinne des Sports, sage ich mal, jetzt dem Tsunoda zu wünschen, dass es für ihn genauso in die Hose geht. Aber ich finde, was es zeigt, ist, dass man das Vertrauen in Yuki Tsunoda hat, prinzipiell auch vielleicht sogar in Zukunft ein Faktor bei Red Bull zu sein. Deswegen sage ich ja auch, die größte Chance, die Tsunoda jetzt hat, ist es so gut zu machen, dass man ihm einen Anschlussvertrag gibt und der vielleicht sogar nächstes Jahr noch Red Bull fährt, was man ja wahrscheinlich gar nicht so auf dem Zettel hatte. Zumindest viele von euch da draußen dachten, das wird eh nichts werden.
Ja, auch ich habe es gedacht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Yuki Tsunoda nie in diesem Auto gesehen. Und zu dem kleinen Rant, den du mir gerade da eingespielt hast von Dr. Marko. Also ich glaube, Dr. Marko ist ja, das ist meine äußere Wahrnehmung und auch durch das Privileg, was ich habe, dass ich mich mit Menschen wie dir austauschen kann, die ihn ja auch persönlich schon gesprochen haben. Ich glaube, er ist schon einer der ehrlichsten und frei raus Menschen, die wir da im Formel-1-Paddock haben. Und zu Zeiten von Dietrich Mateschitz hätte ich ihm diese Aussage auch zu 1000% abgenommen. Wo ich mir aber nicht sicher bin, deswegen auch das, was ich gerade bewusst sagte, ich habe das Interview ja auch gehört, mit dem, dass ich gespannt bin, wie Red Bull dort reagiert, dass ja eben mittlerweile ganz, ganz andere Dynamiken da auch herrschen und viele Leute da ihre Hände drin haben. Für mich war das auch der Moment, bei dem Red Bull eben so langsam den Weg nach unten gegangen ist. Und deshalb bin ich da noch vorsichtig, ob Yuki Tsunoda das wirklich zu Ende fährt, wenn die Leistung nicht passt. Aber ich sehe es wie du. Lasst uns ihm die Chance geben. Und ich kann Kommentare nicht verstehen, die irgendwie jetzt Yuki Tsunoda scheitern sehen wollen, nur weil Liam Lawson da das Cockpit verloren hat. Also das eine und das andere. Ich meine, klar, Yuki Tsunoda ist schon sehr aggressiv auch auf dieses Cockpit gegangen. Das ist aber sein gutes Recht. Er ist eben aus diesem Red Bull Junior Programm. Er hat da hart für gearbeitet. Er hat ja auch eine Riesenwandlung drüber gemacht. Da möchte ich jetzt wieder mal einmal kurz zu deiner Lieblingsserie Drive to Survive rüberschwenken, wo wir den Yuki Tsunoda gesehen haben, der da in einer Bude gehaust hat. Also, ne, ich glaube, da brauchen wir nicht viel drüber sagen, zu einem aufgeräumten, erwachsenen Mann mittlerweile. Und diesen Weg, den traue ich ihm auch definitiv zu. Und ich finde das ein sehr interessantes Gedankenspiel. Ich glaube, was spricht dagegen? Also wenn er die Leistung bringt und wenn er eben das macht, wofür man ihn jetzt holt, und das ist jetzt ja, ich denke, das ist den meisten sowieso klar, das ist jetzt auch jedem klar, der dieses Dr. Marko-Interview gehört hat, er soll erstmal Max Verstappen zum Weltmeister machen. Mit allen Mitteln, mit Entwicklung auf der Strecke, mit Ergebnissen, mit Punkteklau in Anführungszeichen bei anderen Teams. Und wenn er das macht und man eben sagen kann, Yuki Tsunoda als eigenständigen Fahrer ihn so ein bisschen aus dieser Honda-Bubble rausholt, das wird er dann müssen, weil Honda eben bei einem Konkurrenzteam dann tätig ist. Warum nicht? Also die Frage ist auch, welche anderen Alternativen hätte man? Man könnte Isa Kadja vielleicht sofort hochholen. Das Verbrennungsrisiko ist da auch wieder riesig. Das gleiche bei Arvid Lindblad. Und von außen habe ich jetzt nicht sehe ich jetzt nicht viele. Also es gibt vielleicht einige, die dort antreten könnten bei Red Bull. Aber ich glaube, das wäre dann tatsächlich vielleicht der beste Weg, weil man hat ja bei Red Bull gesehen, immer wenn ein neuer Fahrer kam, neben den Topfahrern, also neben Max Verstappen, zu Sebastian Vettel-Zeiten noch eher weniger, aber jetzt zu Max Verstappen-Zeiten, die sind immer erstmal wirklich ganz, ganz schwer in Tritt gekommen. Und ich glaube, das war auch vielleicht im Nachhinein der Grund, warum das mit Perez, was wir auch immer ein bisschen kritisiert haben, vielleicht doch sinnvoll war, zu sagen, wir haben einen, der versteht dieses Auto. Der kann mit diesem Auto an guten Tagen auch einen Rennsieg holen, viele Punkte holen. Und das wird einem jetzt ja erst im Nachhinein bewusst, wie spitz das eigentlich ist, da einen Fahrer reinzusetzen bei einem Auto, was anscheinend wirklich dieses kleine Performance-Fenster hat. Und dann macht es Sinn, wenn du einen Fahrer hast, der eben das liefert und Max Verstappen dann auch bleibt, das ist natürlich ein Faktor, der dann auch wichtig ist bei all den Gerüchten drumherum, dann wäre Yuki Tsunoda, wenn er das schafft, absolut der richtige Mann. Und dann wäre Red Bull, glaube ich, auch gut beraten, den im Auto zu lassen, weil man sich sonst eben wieder diesem Risiko aussetzt, da grandios dran zu scheitern.
Wir werden es beobachten am kommenden Wochenende in Japan und für den Rest der Saison, wie Dr. Helmut Marko ja im Exklusivinterview mit Formel1.de auf deren YouTube-Kanal mit Christian Nimmervoll besprochen hat. Dieses Interview haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Also wenn ihr Bock habt, das ganze Interview zu schauen und da, wo es auch nochmal darum ging, wie es zu dem Wechsel kam, was Max Verstappen braucht, um bei Red Bull zu bleiben und auch, wie es denn war, nochmal mit Sergio Perez zu telefonieren nach all diesen wilden Entscheidungen der letzten Wochen. Das Ganze könnt ihr euch bei einem Gläschen Tequila ja auch gönnen, dann auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Und uns interessiert eure Meinung natürlich auch. Also schreibt uns gerne in den diversen Gruppen, die wir haben, Starting with F1-Fans auf Facebook. Da könnt ihr dazukommen und auch jedes Wochenende im Live-Chat sozusagen mit den Mitgliedern dort diskutieren über das, was in der Formel 1 passiert. Unsere helfenden Hände dort eröffnen jedes Wochenende den Live-Chat und da könnt ihr dann über den Messenger dann auch mit den Leuten diskutieren. Das ist eine sehr schöne Sache. Ihr könnt in die Telegram-Gruppe kommen, Starting Grid Fans, da seid ihr herzlich eingeladen, mit vielen tollen Formel 1-Fans zu diskutieren. Und unseren Discord-Channel empfehlen wir auch. Da gilt genau das Gleiche. Also da könnt ihr überall euer Feedback lassen zu den Folgen, zu den Thesen, Themen, die wir aufstellen. Uns könnt ihr natürlich auch auf Social Media folgen. Die Links haben wir in den Shownotes für euch verpackt. Und ja, es gibt viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. E-Mail, ganz klassisch. Oder natürlich auch über Feedback bei Spotify und Apple Podcasts. Das würde uns übrigens sehr freuen, wenn ihr da auch mal eine Bewertung abgeben würdet. Das dauert gar nicht lang, so 3 bis 5 Sekunden. Einfach mal eine Bewertung abgeben bei Spotify. Das hilft uns. Hätte irgendwie Bock, die 1000 Bewertungen zu knacken in diesem Jahr. Also seht doch gerne mal zu, ob ihr nicht eine Bewertung abgeben möchtet bei Spotify. Das hilft uns. Das gibt noch mehr Formel-1-Fans die Möglichkeit, Starting Grid zu entdecken. Und bei Apple Podcast natürlich auch gerne eine Rezension da lassen. Das wird uns sehr, sehr freuen. Und wir freuen uns auch, wenn ihr dranbleibt, denn gleich im nächsten Take besprechen wir ein Diskussionsthema, was gerade ja, heiß diskutiert wird. In unseren Gruppen in der Formel-1-Gemeinde kann es eine Rückkehr zu den V10-Motoren in der Formel 1 geben? Und was bedeutet das für die Hersteller, die entweder in der Formel 1 bleiben oder die Formel 1 verlassen? Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Sie war ein Tennis-Wunderkind. Mit 13 erstmals auf der Profitour, mit 16 schon Olympiasiegerin. Doch mit 18? Verloren, verhaftet, am Tiefpunkt. Jennifer Capriati, ihr Aufstieg war atemberaubend, ihr Absturz umso tiefer. War es der gnadenlose Druck? Das System, das sie ins Rampenlicht drängte, oder hätte ihr Schicksal verhindert werden können? Tatort Sport, Jennifer Capriati, vom Goldrausch zum Drogenskandal. Hört rein, überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und wir kommen, bevor wir gleich noch auf den großen Preis von Japan vorausschauen, wir natürlich unser Tippspiel noch machen hier und sowas, alles das, was ihr gewohnt seid, zu einem Thema, was wir noch spontan reingenommen haben, weil es wirklich eins ist, was heiß diskutiert wird in der Formel 1 Community aktuell. Ab 2026 gibt es ja ein neues Motorenreglement. Und dieses Motorenreglement sieht ja vor, dass die Motoren weiter mit Hybrid-Turbos unterwegs sein werden. Das sind veränderte V6-Hybrid-Turbos, die wir ab 2026 haben werden. Die MGU, und ich werde es mir nie merken können, was von den beiden wegbricht. MGU H, glaube ich, ist weg. Oder K. Auf jeden Fall wird der Motor um eine MGU-Einheit reduziert. Das könnt ihr uns dann natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben oder als Feedback schicken. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Also es wird ein bisschen was verändert. Der Elektroanteil wird größer, ist jetzt bei 50% dann ab dem nächsten Jahr. Und E-Fuels kommen in die Formel 1. Also es gibt einiges, was verändert wird. Das hat dann auch einen Motorenhersteller wie Audi dazu bewegt, in die Formel 1 zu kommen. Das hat ja viele sehr gefreut und auch Cadillac wird ja dazu stoßen 2026, dann noch mit Ferrari-Motoren für 2 oder 3 Jahre und dann wird man auch eigene Motoren bauen, also General Motors. Und da sieht man ja auch, dass dieses Motorenreglement wirklich dafür gesorgt hat, dass eben Interesse besteht, bei Herstellern in die Formel 1 zu kommen. Ja, was ist jetzt passiert? Im vergangenen Sommer gab es schon Äußerungen von Stefano Domenicali, dem Formel 1-CEO, dass man doch zu V10-Motoren zurückkehren könnte. Denn die sind viel leichter und die haben vielleicht einen guten Sound, sagte er. Im Februar 2025 hat FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem nachgelegt. Auf Instagram hat er geschrieben, dass die Formel 1 auch den rührenden Klang eines V10-Motors, der mit nachhaltigem Kraftstoff betrieben wird, in Betracht ziehen sollte. Ja, diese Äußerung kam natürlich kurz, nachdem er Motorsportlern einen Maulkorb verpasst hat, im Grunde genommen, mit einer neuen Direktive, die vorsieht, dass wenn man sich unflätig benimmt am Funk oder in Interviews, dass man dort große Strafen bekommen kann. wirkt alles ein bisschen wie Wahlkampf auch, weil der FIA-Präsident steht zur Wahl in diesem Jahr. Aber so kann man sich natürlich bei vielen vielleicht nochmal auch von den verschiedenen Gebieten, wo man die Stimmen braucht, in eine gute Position bringen. Ja, die Formel 1 selber, die Teams, die halten sich ein bisschen bedeckt, was dieses Thema V10 angeht. Es wurde kolportiert, dass es eine Arbeitsgruppe gibt, die schon besteht. Das soll wohl nicht der Fall sein, wie die Recherchen von motorsporttotal.com ergeben haben. Aber es gibt verschiedene Meinungen. Ja? Also es gibt Teams, die sind komplett dagegen oder Hersteller, die sind komplett dagegen, wie Honda, wie Audi. Dann gibt es Hersteller, die zumindest offen sind, aber nicht per sofort. Also Mercedes sagt zwar, jetzt sofort sollten wir das nicht umsetzen, aber in Zukunft das in Betracht zu ziehen, also verschließen sollte man sich nicht. Und dann gibt es die Teams, die das natürlich so schnell wie möglich wollen, wie Red Bull, ne? Weil Red Bull Powertrains, man weiß nicht ganz genau, wie der aktuelle Stand dieser Motorenentwicklung ist, die Partnerschaft mit Ford läuft, aber wenn man sich diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal Hybrid- und Elektroquatsch sparen könnte und einen einfacheren, leichteren Motor bauen könnte, dann würde man bei Red Bull Powertrain sicherlich nicht Nein sagen. Ja, was würde das eigentlich bedeuten, wenn man wieder auf die V10-Saugmotoren zurückkommt? Diese Motoren sind weniger komplex, diese Motoren sind günstiger in der Herstellung, diese Motoren können bei höherer Last betrieben werden, als es jetzt zum Beispiel bei den Hybridmotoren der Fall ist. Also häufig haben wir ja im Grunde genommen effektiv eine Motorleistung von zwischen 80% und 100%, aber nie wirklich die 100%. Ja, es ist ganz oft der Fall, dass man dann eben durch diese ganze kinetische Rückenergie und sowas, dass man eben die Motorleistung zwar nominell auf über 1000 PS fährt, aber der wirkliche 100% Auslastungsbereich wird eigentlich kaum genutzt. Ja. Das würde bei den V10-Motoren vielleicht ein bisschen anders werden und für viele ganz, ganz wichtig, der Sound. Ja, der Sound, die röhrenden, kreischenden V10-Motoren wieder zu haben statt die Hybridmotoren, das würde natürlich ganz, ganz viele Formel-1-Romantiker extrem freuen. Es würde wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass die Autos leichter und kleiner werden würden, weil das, was wir jetzt natürlich haben, diese Monstren an Autos, die wir auf den Straßen sehen, auf den Asphaltstrecken der Formel 1, liegt natürlich größtenteils daran, dass dieser Motor extrem viel Platz braucht und extrem viel Gewicht hat. Heißt, die Autos würden leichter werden. Das heißt, es würde vielleicht auch dafür sorgen, dass wir noch mehr Duelle durch schmalere, kleinere Autos bekommen. Die Autos würden nicht mehr so schwer sein. Es ist halt die Frage, Thema Nachtanken, ne? Das müsste man dann sicherlich auch überlegen, ob das dann wieder zurückkehren muss oder sollte, weil durch die hohe Last, die 110 Kilogramm, die man an Bord hat, natürlich auch noch ein bisschen Gewicht draufkommt, was man sich vielleicht sparen könnte. Ja, und E-Fuels sollen natürlich als synthetisch hergestellter, nachhaltiger Kraftstoff in der Lage sein, das dann auch zu ermöglichen, wieder mit Saugmotoren zu fahren. Das waren jetzt viele Informationen auf einmal. Es wird wirklich heiß diskutiert. Es gibt Optionen, die zum Beispiel vorsehen, dass man, also eigentlich ist ja das nächste Motorenreglement festgeschrieben von 2026 bis 2030. Und da würde quasi ab 2031 wieder ein neues Motorenreglement greifen, die zum Beispiel es vorsehen, dass man von 2026 bis 2028 weiter bei diesen V6-Hybridmotoren, Turbo-Hybridmotoren bleibt und dann ab 2028 dann umsteigt zu den V10-Saugmotoren. Tja, vieles, vieles, was besprochen wird, Dennis. Du bist ja auch ein Kind der V10, V8-Ära. Stehst denn dazu?
Also prinzipiell glaube ich, dass das schon Vorteile mit sich bringen könnte. Du hast gerade gesagt, die Autos könnten wieder kleiner werden, wir hätten besseres Racing und durch synthetische Kraftstoffe würde man auch sicherstellen, dass das Ganze natürlich noch klimaneutral gefahren werden kann. Das hat die Formel 1 sicher auch auf die Fahne geschrieben und von dem Plan können sie auch nicht mehr abweichen und sollten sie auch nicht. Also von daher, ja, es gibt Vorteile, der Sound, ganz klar. Ich könnte mir sogar vorstellen, Ben Sulayem hofft, dass der Sound so laut ist, dass man halt die Fahrer nicht mehr fluchen hört. Aber gut. Jetzt gibt es aber natürlich ein paar Probleme bei der Geschichte, die ich sehe. Einmal, man sollte, glaube ich, jetzt keinen harten Cut machen irgendwie. Es schwirren ja Gerüchte rum, wo man zum Beispiel sagt, man verlängert das derzeitige Reglement und setzt dann ab 2028, wurde da mal unter anderem genannt, auf diese V10-Motoren. Weil, und das ist der Punkt, den die Formel 1 so in der Form nicht so extrem hatte in der Vergangenheit. Man ist wirklich mittlerweile gerade motorenseitig eine komplette Herstellerserie geworden. Es gibt keine kleinen Motorenschmieden mehr. Es gibt auch diese breite Auswahl an Motoren nicht mehr. Ich meine, wenn wir uns mal zurückerinnern in den 90er Jahren, was hatten wir da alles für Motorenhersteller? Yamaha, die eigentlich gar keine Autos bauen. Die bauen Motorräder, die bauen Musikinstrumente, aber keine Autos. Die hatten einen Motor in der Formel 1. Lamborghini war da drin. Man hatte eine breite Auswahl. Viele haben sich beteiligt. Jetzt ist es aber so, dass mit mindestens ein Hersteller, nämlich Audi, genau unter der Prämisse dieser Elektrifizierung der Formel 1 in die Formel 1 eingestiegen ist. Man könnte jetzt natürlich unken und sagen, klar, Audi hat sein Commitment mit dem Verkauf nach Katar auch schon wieder ein klein wenig zurückgefahren. Und auch natürlich die Aussichten, gerade jetzt, was auch Audi auf dem freien Markt angeht, sind natürlich auch schlechter geworden, um sich da wirklich über Jahre hinweg für die Formel 1 einzuschreiben. Aber man würde, glaube ich, vielleicht das ein oder andere Team, den ein oder anderen Hersteller auch vor den Kopf stoßen. Das heißt, das Ganze müsste für mich, ich bin ein großer Fan davon, von V10-Motoren. Das war eine coole Zeit und ich glaube auch, wenn man die klimaneutral fahren kann, kann man auch eben zeigen, dass auch Alternativen möglich sind. Ne? Also, dass Elektro auf jeden Fall auf dem Vormarsch ist, das ist ganz klar. Aber man kann eben auch zeigen dazu, Leute, wenn ihr da nicht drauf verzichten könnt, wollt, oder aus irgendwelchen Gründen, da gibt es ja die verschiedensten Gründe, es gibt eine saubere Alternative. Das ist nun mal auch immer die Prämisse der Formel 1 gewesen. Wir sind der technische Vorreiter. Wir gehen ans Maximum, damit der Mensch auf der Straße mit seinem PKW es besser hat, es leichter hat, neue Technologien bekommen kann, die dann serienreif sind. Von daher bin ich da hundertprozentig für, wenn man es vernünftig hinbekommt und alle auch mitnimmt. Das heißt, gerne, du hast gerade gesagt, dass dieser Arbeitskreis, von dem ich auch gelesen habe, scheinbar ja erstmal nicht existiert, einen Arbeitskreis bilden, versuchen mit allen Teams das abzusprechen und dann am besten, glaube ich, aber auch wirklich abwarten, bis dieses derzeitige Reglement, was jetzt 2026 ansteht, wirklich komplett durchgelaufen ist. Weil die Frage ist, wenn wir jetzt diesen Schnellschuss machen würden, die Teams haben alle soweit den Motor fertig. Selbst Renault hat einen Motor fertig, obwohl die ja sehr, sehr früh schon die Segel gestrichen haben aus der ganzen Geschichte. Das heißt, die anderen werden das Ding fertig haben. Die werden da Entwicklungszeit, Entwicklungsgeld vor allen Dingen reingepumpt haben. Wie willst du die Teams dafür entschädigen? Wie willst du denen jetzt verklickern dazu, wir machen jetzt Stopp? Klar, Red Bull, die würden das Ding sicher mit Kusshand nehmen, weil ne, wenn du eine eigene Powertrain-Schmiede hast und kein Autohersteller bist, je einfacher, je simpler, desto besser. Und das sind eben die Punkte, die mir aber Bauchschmerzen bereiten, weil ich Angst davor habe, dass die Formel 1 sich mit einer Entscheidung, die eben, und das war ein guter Punkt, den du gerade gesagt hast, vielleicht aus Wahlkampf, vielleicht auch aus falscher Nostalgie, weil, sind wir ehrlich, alle, die Formel 1 früher kennen, die haben das geliebt, wenn dieser Sound da war. Und da jeder spürt da, unser Alter jetzt, Kevin und ich, das Kind in sich, was damals die Formel 1 geguckt hat. Die Älteren, die werden natürlich auch sagen, das war unsere goldene Zeit, unsere Jugend. Aber man sollte auch gucken, dass es vernünftig ist und die Formel 1 daran nicht zerbricht. Weil wenn du Hersteller verlierst, wir haben gesehen, wie viele Jahre hat es jetzt gedauert, Hersteller anzulocken, die Motoren bauen. Wenn du es vernünftig machst und sagst dazu am Ende, die Hersteller was davon haben, sie können die Kosten senken, sie können auch trotzdem in der Zeit, in der eben das Thema Energie, Sauberkeit, Klima immer wichtiger ist, auch ihr Gesicht nach außen wahren. Weil, wie gesagt, was würde es Audi bringen, zu sagen, wir elektrifizieren jetzt unsere Fahrzeuge im Handel und fahren dann mit einem V10-Saugermotor in der Formel 1 rum, dass die da nicht begeistert von sind. Bei aller Liebe, verstehe ich. Und von daher wird das, glaube ich, ein ganz heikles Thema und ein Ding, wo viele Nostalgiker ihr Glück bekommen könnten, wo aber auch halt viel Streit sein könnte und viel, viel Ärger und viel Geld auch dann dahin fließen könnte. Von daher, meine persönliche Meinung, Saugmotoren nehme ich sehr gerne, V10, toll. Aber macht es so, dass die Hersteller mitgehen, auf deren Schultern läuft die Formel 1 Nummer mittlerweile. Es ist nicht mehr wie früher, dass kleine Schmieden in der Formel 1 im Kommen sind. McLaren, Williams, das war früher das Nonplusultra. McLaren jetzt natürlich aktuell auch, aber es sind die Herstellerteams, es sind die Teams mit großen Herstellern im Rücken, mit viel Geld. Und da muss man mitnehmen, damit die Formel 1 eben auch ihre Attraktivität behält. Und dann, wenn das funktioniert, bin ich da voll für. Und aber macht keinen Schnellschuss, bitte. Oder wie siehst du das?
Ich bin skeptisch. Okay. Ich bin skeptisch, ob wir nicht gerade eine Scheindebatte führen. Eine Debatte. Ja, teilweise ist es halt populistisch, ich sag mal, opportun, sich in eine Richtung zu äußern, die natürlich eine große Fanbase anspricht, die natürlich gut ankommt. Ja, wenn ein Dominic Cali, der sich ja auch immer so als echter Racer versteht und auch so dargestellt werden will und sich selber auch so darstellt, sagt, ach, die V10-Motoren, das wär's doch. Und wenn man dann E-Fuels hat, dann ist das doch super. So wie es auch Mohamed Bin Sulayem, der sich ja auch als ein solcher echter Racer darstellt, dann auch sagt. Aber ich frage mich halt, ob das nicht irgendwo auf vielen Ebenen ein großer Schritt zurück wäre eigentlich. Weil du hast es ja gesagt, die Formel 1 soll ja als Vorreiterserie gelten, soll als eine Serie gelten, die, die zukunftsorientiert ist. Und das, was man aktuell hat mit den Motoren, die man aktuell hat, die natürlich unfassbar komplex sind, die auch keiner versteht wirklich. Und ich frage mich halt immer, muss man alles verstehen? Also ist das etwas, was man dem Fan mitgehen muss, sagen muss, der Motor muss simpler werden, damit der Fan den auch versteht. Ich glaube, dass von vielen, vielen Fans an der Strecke das gar kein wichtiges Thema ist. Ja, welcher Motor da im Heck ist und was diesen Motor ausmacht und was es braucht, das bezieht sich auf Leute wie uns, die sich da tagtäglich mit beschäftigen, die da tief einsteigen in die Materie. Aber es gibt halt genug Leute, die vollkommen zufrieden sind, die auch gar nichts anderes kennen als die Motoren, die wir jetzt haben, als das, was wir hören. Und ich finde, die Hybridmotoren, die wir aktuell haben, sind technologisch schon extrem wertvoll und helfen auch Herstellern in der Serie, das noch ein bisschen weiter zu perfektionieren. Ja, und wenn du das natürlich im Zusammenspiel mit E-Fuels auch testen kannst, und E-Fuels sind ja auch nochmal ein spezielles Thema, finde ich, weil wir reden ja noch lange nicht darüber, dass E-Fuels serienfähig sind, dass E-Fuels für alle bezahlbar sind, die Herstellung von E-Fuels. Auch da kann man drüber diskutieren, wie nachhaltig die Herstellung von E-Fuels ist. Aber die Formel 1 oder dass sich die Formel 1 jetzt so darstellt, beziehungsweise man muss es ja, glaube ich, differenzieren. Wenn diese Diskussion, natürlich Christian Horner, der ist ja auch ein alter Leidenschaftsracer, der versucht natürlich da ein bisschen Stimmung zu machen auch. Aber wenn ich dann höre, dass ein Toto Wolff, der glaube ich einen sehr, sehr weiten Blick auf die Dinge hat, sagt, ja, natürlich müssen wir als Unternehmen Mercedes-Benz auch offen sein dafür oder sind gerne offen dafür, aber lass uns das doch jetzt nicht irgendwie so schnell machen, weil dann sehen wir vielleicht ziemlich doof aus am Ende. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du ja auch aufbringst. Die Gefahr, wenn du jetzt einen Schnellschuss machst, dass sich Hersteller massenhaft aus der Formel 1 wieder zurückziehen, weil eben auch für die vom Image her es ja keinen Sinn ergibt, wenn du wie Honda, wenn du aber auch wie Ferrari zum Beispiel, ja, das darf man nicht vergessen, Ferrari baut die Hybridtechnologie in den eigenen Supersportwagen ja auch weiter aus. Also diese 1100 PS, die du mit einem SF90 freigeschaltet bekommst, die bekommst du ja nur auch über diesen Hybridanteil, über das, was quasi da nochmal reingeschoben wird von hinten. Dann glaube ich persönlich, dass diese Debatte, und ich habe sie bewusst Scheindebatte genannt, eben genau das ist, weil was ist im Endeffekt das größte Problem von vielen, wenn es um die Formel 1 geht? Es ist der Sound. Wann immer wir die Diskussion haben, egal wo, ob das bei uns in den Gruppen ist, ob das bei den Kanalmitgliederstammtischen auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de ist, die Leute hängen sich so an diesem beschissenen Sound auf, dass ich mich frage, wenn das wichtigste Thema für dich in der Formel 1 ist, dann, also, ist das dann überhaupt ein Thema? Weil das ist ja nur ein Teil des Ganzen. Und wenn ich an der Strecke bin, auch in den letzten Jahren, muss ich finden, also man sieht ja auch, dass wir sehr viel Zuwachs von neuen Fans bekommen haben, dass wir sehr viele junge Fans dazu bekommen haben, wo ich mich frage, wenn jetzt wieder so ein V10-Motor, und vielleicht sollte man da auch mal einen Schritt zurückgehen und mal über einen V8-Motor diskutieren, weil ich finde, das würde auch ausreichen. Muss es direkt der V10 sein, weiß ich nicht. Die finden es gar nicht so schlecht, dass man an der Strecke sich unterhalten kann während eines Rennens. Die finden es gar nicht so schlecht, dass man vielleicht nicht die Ohrschützer reintun muss, um Formel 1 zu genießen. Die finden es gar nicht mal schlecht, dass, wenn man die Social-Media-Clips für Instagram und so macht, dass man halt auch noch was versteht. Ich weiß nicht, ob man diese Leute nicht mit den schreienden V10-Motoren wieder verschrecken würde, ein Stück weit auch. Weil das, was man nicht vergessen darf, ist, dass ja all das ein Stück weit auch zur Umweltbelastung hinzukommt. Ja? Oder aber auch zur eigenen Belastung, wenn es zu laut ist die ganze Zeit. Deswegen weiß ich nicht, ob diese V10-Debatte nicht am Ende die falschen Leute anspricht, die in ein paar Jahren gar nicht mehr so wirklich da sind, die sich ja schon verabschiedet haben, so ein Stück weit von der Formel 1 und weil denen so der Charakter der Formel 1 fehlt oder sowas. Aber ich finde das ja ganz witzig, den Leuten fehlt der Charakter der Formel 1, aber gucken tun sie es trotzdem und diskutieren darüber tun sie trotzdem. Also manchmal muss man so ein bisschen mit der Zeit gehen. Ich finde, V10-Motoren sind aus der Zeit gefallen. Das ist meine Meinung, meine ganz persönliche Meinung. Ich bräuchte es nicht. Ich bin mit den Motoren, die wir haben, zufrieden. Ich finde die Art und Weise, wie du an der Strecke die Formel 1 erlebst, macht trotzdem Spaß. Und da kann und darf jeder seine eigene Meinung zu haben. Man muss nur aufpassen, und das geht in deinen Punkt mit rein, wenn du jetzt einen Schnellschuss machst, glaube ich, gibst du natürlich einerseits vielen Leuten was, worüber sie sich sehr freuen würden. Aber andererseits glaube ich, dass die Gefahr, dass ein Unternehmen sagt, so wie Audi zum Beispiel, die das total als Exit-Strategie nutzen werden, weil ich glaube nicht, dass das Audi-Projekt so stabil ist, wie man sich das vorstellt aktuell. Die werden natürlich sofort sagen, wir lassen das sein, weil damit haben wir nicht gerechnet. Auch nicht in 2 Jahren. Dann wird das halt alles verkauft an Katar oder die übernehmen noch ein paar mehr Anteile, wie auch immer. Und andere Unternehmen werden nachziehen. Weil ich glaube, das musst du deinen Leuten erstmal erklären, vielen Leuten, Aktionären, das musst du Mitarbeitenden erklären, das musst du Händlern erklären, das musst du allen erklären, warum du plötzlich in einer so zukunftsgerichteten Serie wie die Formel 1 es sein soll, plötzlich wieder 10, 20 Jahre zurückgehst.
Ja, ich glaube aber tatsächlich, Kevin, ein Punkt, den ich da aber doch einfließen lassen würde, der auch zu dieser Modernisierung und vielleicht auch warum der V10 aus meiner Sicht nicht unbedingt aus der Zeit gefallen sein muss. Wir sind jetzt eher in der Hybridtechnologie. Diese Hybridtechnologie hat die Formel 1 ja seit 2014 vorangetrieben und die ist ja auf dem Straßenmarkt im Endeffekt komplett durch. Also Hybride, ich sehe es selber, ich war jetzt mal wieder bei meinem Renault-Händler natürlich, da sind alle Produkte, also Renault hat keinen reinen Benziner mehr, alle neuen Fahrzeuge sind komplett Hybrid. Das heißt, dieses Thema ist irgendwo auch ausgespielt und die Formel 1 ist ja auch durch diesen Formel-E-Vertrag irgendwo begrenzt in der Anzahl, wie sie Elektroanteil haben dürfen im Motor. Das heißt, dieses nächste Reglement, was jetzt 2026 kommt, ist für meine Definition ja das Ende der Fahnenstange. Was das Thema Hybrid angeht. Man hat den Hybrid wirklich dann durchgespielt und salonfähig gemacht. Sind wir ganz ehrlich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass außer Toyota vielleicht 2014 schon großartig Hybridautos auf der Straße unterwegs waren. Da hat die Formel 1 diese Vorreiterrolle genau gespielt, meiner Meinung nach. Und jetzt wäre vielleicht dann das nächste Projekt eben, weil du hast gerade gesagt, synthetische Kraftstoffe, die sind aktuell noch nicht bezahlbar, die sind aktuell noch nicht in Masse vorhanden, die sind noch in der Erforschung. Was man hört, ich glaube, Porsche ist da sehr intensiv mit beschäftigt. Natürlich wahrscheinlich auch aus Eigennutz, weil man den eigenen 911er wahrscheinlich nicht elektrifizieren möchte. Und das wäre dann aber wieder ein Punkt, wo die Formel 1 wieder diese Vorreiterrolle spielen kann und sagen kann, hör zu, wir haben jetzt den Hybrid salonfähig gemacht, der ist jetzt auf den Straßen da. Reine Elektro, das funktioniert jetzt, da sind die Hersteller dran, das Thema ist jetzt durch. Der einzige Punkt, der jetzt meiner Meinung nach noch offen bleibt und als Randnotiz da ist, und wir dürfen ja nicht vergessen, selbst wenn wir irgendwann das Verbot haben für kraftstoffbetriebene Motoren, dann werden wir ja noch immer ganz, ganz viele Autos auf der Straße unterwegs haben, die mit normalem Kraftstoff fahren. Die werden ja nicht von einem Tag auf den anderen verschwinden. Und wenn die Formel 1 auch da wieder die Vorreiterrolle geben könnte und sagen, hör zu, wir zeigen euch jetzt, wir können auch einen brutalen V10-Motor klimaneutral fahren. Ne? Das könnte dann auch wieder eine Vorreiterrolle werden, weil eben dann die Leute sagen können, ja zu, ich habe vielleicht meinen alten Oldtimer, vielleicht sogar, wenn ich viel Geld habe, meinen alten Ferrari F40. Und ich kann den klimaneutral fahren. Dieses Monster oder ein Porsche 959, egal was, diese Monster wären auch klimaneutral zu fahren. Und das Ganze geht ja dann noch weiter, ne? In Transportwesen etc. Auch da, finde ich, ist die Chance zumindest da, dass man eine Vorreiterrolle haben kann. Und zu dem Punkt, den ich gerade sagte, wenn du das vernünftig machst, wenn du die Hersteller mitnimmst, weil das wäre das Schlimmste, was der Formel 1 passieren kann, wenn sie Hersteller verliert. Aber wenn du die jetzt, die du hast, mitnimmst und dann eben ein günstigeres, einfacheres, aber effektives Modell hast, wo du sagen kannst dazu, ihr könnt vielleicht auch den Leuten draußen sagen, auch das funktioniert, auch das kriegen wir hin, dann könntest du zumindest vielleicht auch noch den einen oder anderen Hersteller gewinnen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, natürlich ist jetzt wieder meine Fanschaft geprägt, aber dass Renault zum Beispiel unter der Prämisse mit einem V10 wieder einsteigen würde, dass vielleicht auch noch der ein oder andere Hersteller finden würde. Man sollte aber jetzt eben nicht sagen, wir verprellen die alten Hersteller, weil Mercedes zum Beispiel ist unabdingbar für mich in der modernen Formel 1 als Motorenhersteller. Die haben ein Verdienst, für diese Formel 1, wenn ich überlege, wie viele Teams sie mittlerweile auch ausrüsten und ausgerüstet haben, solche Hersteller darfst du nicht verprellen. Aber prinzipiell glaube ich, dass es eine Möglichkeit gibt, unter denen auch der V10, dieser klassische V10, trotzdem nicht aus der Zeit gefallen sein muss, sondern vielleicht wirklich dazu beitragen kann, dass wir wieder auch im Straßenverkehr dafür sorgen, dass was Neues passiert, was besser für unsere Umwelt ist und eben vielleicht die Leute auch dazu bringt. Wenn ich sagen kann dazu, ich tanke jetzt meinen Oldtimer oder so mit genau dem Kraftstoff, der in der Formel 1 genutzt wird oder mein Sportwagen etc., dann kann ich auch wieder Gutes für die Umwelt bewirken. Aber ein Punkt, den du jetzt gerade sagtest, verstehe ich natürlich, was angeht Sound. Ja, könnte das, was du sagtest, natürlich passieren. Aber wie gesagt, also beim V10, ich glaube, die Chance ist da. Wie man es umsetzt und wie man es nutzt, ist für mich die Frage. Aber du, also, du nickst schon mit dem Kopf. Er schüttelt. Pardon.
Ja, für mich ist das eine Mehr, dass man einen Sportwagen klimaneutral bewegen kann. Also das ist halt, also wenn das als Argumentationsgrundlage verstehe ich das natürlich aus deiner Sicht oder aus der Sicht eines jeden Sportwagen-Liebhabers. Aber ob es die weit verbreitete Lebensrealität ist, ist ja eine andere. Also ob du dein F40 mit E-Fuels überhaupt fahren kannst. Ja, das muss man ja alles erst nochmal erörtern.
Ja? Ja, klar. Das müsste natürlich das sein, ne, dass es funktionieren würde.
Und dann frage ich mich, ob es nicht zukunftsgewandter wäre, Wasserstoff zu eruieren, ob man da Möglichkeiten findet, Wasserstoff in die Formel 1 zu bringen. Weil ich finde, dass das eigentlich das Nächste sein muss auf der Agenda, um Zukunftsgewandtheit zu präsentieren. Und nicht, dass du Leuten suggerierst, dass sie für was auch wie viel immer so ein Liter E-Fuel kostet, ihren Supersportwagen durch die Gegend schiffen können, weil die Formel 1 das wieder gemacht hat. Also das meine ich halt mit Scheindebatte so ein Stück weit auch, ne? Weil einerseits hast du recht, der Hybridmotor ist durchgespielt und der Hybridmotor ist auch in der Allgemeinheit angekommen, in der Masse angekommen. Aber da geht sogar noch ein bisschen was vielleicht. Ja, du kannst noch ein bisschen mehr Effizienz rausholen vielleicht, auch eben durch E-Fuels und sowas. Und für mich muss ab 2031 Wasserstoff der maßgebliche Faktor sein und nicht mehr, eigentlich auch nicht mehr normale, also Saugmotoren im klassischen Sinne. Die WEC macht es ja vor. Und ich finde, da müsste sich die Formel 1 hin entwickeln, statt, und da sind wir ja wieder dabei, der Sound. Ne? Es geht ja wieder nur um diesen, also vielen geht es ja wirklich nur um diesen brachialen Sound, den V10, V8 Motor da gibt. Aber ich glaube, den meisten Leuten wäre das vollkommen egal, ob der Hans-Dieter aus Ohr-Erkenschwick seinen alten Oldtimer mit E-Fuels bedienen kann. Der Punkt, der halt da ist, es ist günstiger, es ist weniger kompliziert, du brauchst weniger moderne Technik, um das Ganze herzustellen und du hast halt die Möglichkeiten, mit deinem Mineralöllieferanten eine Effizienz zu kreieren, auch in der Formel 1, dass das Ganze natürlich auch nach vorne bringen kann. Also ja, ich weiß es nicht, ey. Ich bin echt skeptisch, muss ich wirklich sagen. Und ich bin auch echt skeptisch, ob man nicht viele der Fans, die jetzt da sind, damit nicht auch wieder irgendwie auch irgendwo verprellt.
Ja, aber da glaube ich tatsächlich, Kevin, da hast du eigentlich gerade den perfekten Punkt dafür aufgemacht. Und den hat ja unter anderem sogar Luca De Meo genannt, als es um den Ausstieg von Renault als Motorenhersteller ging. Die Frage ist, wie weit ist es wirklich für die modernen Fans noch interessant, was habe ich hinten im Heck? Ich meine, klar, der Sound ist natürlich brachial anders. Der Sound ist anders, aber die Frage ist ja auch, ob man das vielleicht sogar irgendwie so ein bisschen in den Mainstream kaschieren kann, sage ich mal. Aber die Sache ist, ich glaube nicht, ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, selbst wenn jetzt dieser V10 kommen würde, unter all den Grundsätzen, die wir ja gerade besprochen haben. Ich glaube, dass das gar nicht so viel Einfluss wirklich auf die modernen Fans hat, wo du sagst, wo du ja gerade sagtest, dass die vielleicht da, weil die, glaube ich, befassen sich da gar nicht so. Das sind nun mal andere Themen. Das ist ja auch gut so. Also die Formel 1 soll ja auch für jeden irgendwas haben, was er daran interessant findet. Es gibt den Techniker, den, wie hast du ihn genannt, den Karl Dieter aus Ohr-Erkenschwick, der sagt, boah, das Aggregat, das ist, ne, da hat aber Mercedes einen rausgehauen. Guck dir an, wie die, ne? Der andere sagt dazu, das Auto muss irgendwie schön sein. Dann gibt es Leute, die sagen, das muss aber toll lackiert sein. Und der andere möchte aber einen Fahrer drin haben, der ihm persönlich irgendwie zusagt. Da gibt es ja so viele Sachen. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt der Durchstoß sein muss für eine neue Generation. Ja, der Punkt Sound an der Strecke. Also ich habe es ja erlebt am Nürburgring auch wieder, als Ralf Schumacher damals seinen Williams bewegt hat. Das ist schon wirklich brachial. Und klar, mir als Kind der 90er geht da definitiv das Herz auf. Ich kann aber auch verstehen, dass es, wie gesagt, dann Leute gibt, die da vielleicht auch nicht so das Ding mit haben oder nicht so das Herz da liegen haben. Aber prinzipiell glaube ich, dass der Motor für die Fangemeinde das kleinste Ding ist. Ich glaube, das ist eigentlich eine Sache, die sich für die Hersteller abspielt. Die Hersteller müssen damit Werbung machen können. Die Hersteller müssen das eben vermarkten können. Und da glaube ich eben, was du gerade sagtest, ob der Hybrid jetzt noch 10% effizienter wird, das wird am Ende nicht mehr wirklich ins Gewicht fallen für die Leute, die es schauen und auch nicht auf der Straße. Weil für mich jetzt, wenn ich jetzt hingehe ins Autohaus, für mich ist der Hybrid durch, den gibt's. Und ich frage mich da jetzt nicht, ja, könnte der aber vielleicht unter gewissen Umständen mir noch 3 Kilometer Akkuleistung, also ich persönlich frage mich das nicht. Ich gebe dir natürlich auch den Punkt, ganz klar, ne? Aber aus meiner Sicht ist das, glaube ich, gar nicht so schwerfällig. Aber wie gesagt, wahrscheinlich, Kevin, reden wir uns jetzt hier den Mund fusselig, diskutieren in bester Manier und am Ende wird es dann niemals ein V10 mehr geben.
Ja, ich bin da sehr gespannt drauf, wo diese Diskussion hingeht. Ja, und also, ne, wenn sie kommt, dann bin ich natürlich auch jemand, der sich dem offen gegenüberstellt. Ich möchte halt nur echt zu bedenken geben, dass es Faktoren gibt, die nicht von der Hand zu weisen sind, die das ganze Projekt auch sehr schwierig machen könnten. Und ja. Die Formel 1 hat eine Verantwortung tatsächlich auch mittlerweile, zumindest so, wie sie sich darstellt. Und ich weiß nicht, ob sie dieser Verantwortung so nachkommen können, wenn es am Ende bedeutet, dass du wieder Hersteller verlierst und am Ende irgendwie Mechachrome irgendwelche abgehalfterten Motoren herstellen muss, die dann es ermöglicht, zwar mehr Teams zu haben, weil das natürlich auch günstiger wird dadurch. Aber das ist ja auch ein Thema, ne? Man hat jetzt extra groß und breit ein Budget Cap für Motorenherstellung gemacht und da ja auch große Herausforderungen kreiert für die Motorenhersteller. Und das würde man dann auch wieder über Bord werfen. Also ganz, ganz wichtig, glaube ich, wirklich keinen Schnellschuss machen, sich lieber diesen Regelzyklus nehmen und zu sagen, wir warten bis 2030, es rennt nichts weg, außer natürlich, man hat jetzt Angst, dass der Hype der Formel 1 bricht und man schnell was machen muss, aber das Gefühl habe ich nicht. Es gibt so einen schönen Satz im Englischen, no need to fix if something isn't broken oder sowas. Es ist ja nicht so, dass man da jetzt irgendwie Hals über Kopf was verändern muss, dass man sich dem natürlich stellt und das diskutiert. Und ich finde, das machen wir ja auch hier. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen aus verschiedenen Gründen. Und das finde ich alles in Ordnung. Das finde ich, das ist alles valide. Wenn man dann auf einen gemeinsamen Nenner kommt und wenn dieser gemeinsame Nenner dann vielleicht ein V8-Motor ist oder ein V6-Saugmotor, es gibt Möglichkeiten, das nicht ins Extreme gehen zu lassen, weil ich glaube, das Extreme hatten wir in der Formel 1 lang genug. Und ein Stück weit ist es auch ein sehr positives, dass eben die Formel 1 nicht mehr ganz so extrem ist, wie sie früher mal war. Und ich glaube, das spricht auch noch viel, viel mehr Leute noch an, als das, was wir mal hatten, sei es mit extremen Motorenplatzern, sei es mit den hohen Kosten, sei es aber auch mit der Sicherheit dahinter, muss man ja auch davon auch nicht vergessen. Also ich bin extrem gespannt, wo diese Diskussion in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht Jahren hinführt.
Wichtig ist, Kevin, wie ich dir schon vorher mal geschrieben habe, mitkriegst, dass in Viri wieder Besen bestellt werden, dann macht euch bereit, dann kommt der V10 und Renault kommt gleich mit.
Wunderbar. Ja, gerne eure Meinung auch an uns schicken. Haben wir ja vorhin schon gesagt, wo ihr das überall machen könnt. Und wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann widmen wir uns den großen Preis von Japan in Suzuka. Die Vorschau auf das dritte Rennwochenende der Formel 1 Saison 2025. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Sie war ein Tenniswunderkind. Mit 13 erstmals auf der Profitour. Mit 16 schon Olympiasiegerin. Doch mit 18? Verloren, verhaftet, am Tiefpunkt. Jennifer Capriati, ihr Aufstieg war atemberaubend, ihr Absturz umso tiefer. War es der gnadenlose Druck? Das System, das sie ins Rampenlicht drängte, oder hätte ihr Schicksal verhindert werden können? Tatort Sport, Jennifer Capriati, vom Goldrausch zum Drogenskandal. Hört rein, überall, wo es Podcasts gibt.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, mit der Vorschau auf den großen Preis von Japan im dritten Formel 1 Rennwochenende 2025 auf einer der für vielen schönsten Rennstrecke des Jahres. Dennis, wenn du Suzuka hörst, was denkst du?
Ich denke immer als erstes an Prost und Senna, ehrlicherweise. Dieses Bild in der Schikane, das ist für mich das Bild von Suzuka. Viele werden natürlich an, du hast es im Eingang damals schon zur Folge gesagt, Michael Schumacher 2000, die erste WM auf Ferrari. So viele tolle Geschichten, natürlich auch tragische Geschichten dürfen wir auch nicht vergessen, unter anderem Jules Bianchi. Aber es ist, glaube ich, eine der Strecken, die so viele Geschichten geschrieben hat und einfach auch so outstanding ist, wenn man die Brücke, wo man im Endeffekt ja über die eigene Strecke drüber fährt und so viele tolle Sachen, die diese Strecke auch besonders machen. Man sieht ja auch zum Beispiel, an diesem Wochenende fährt die MotoGP in Texas, wo man ja auch diese Suzuka Esses so ein bisschen angedeutet hat, auch ein bisschen natürlich an Maggots und Beckett so angelehnt, aber prinzipiell diese Art und diese Strecke, es ist einmalig, es ist eine Naturstrecke. Wir haben uns ja beim Formel1.de Stammtisch jetzt auch sehr viel darüber unterhalten, als es um das Thema Asphalt ging, eine Naturstrecke, wo es halt bergauf, bergab geht. Und ich mag sie einfach total und ich glaube, wir haben jetzt auch mit dem Swap von Red Bull auch was richtig Heißes, um da vielleicht wieder eine richtig coole Geschichte zu haben.
Lass uns noch über etwas sprechen, was auch interessant ist. Es gab einige Veränderungen an der Strecke, habe ich gesehen, ne, Dennis? Also das könnte für Probleme sorgen.
Ja, tatsächlich eine dieser Kurven, die ja immer sehr extrem genommen wird. Ich kenne jetzt die Kurvennummer gerade gar nicht, aber vor der Brücke, dieser Doppelrechtsknick, der zweite davon, der hat ein Kiesbett bekommen, direkt relativ nah auch am Curb. Und das ist ja eine Stelle, wo in der Vergangenheit öfter mal so ein Hinterreifen über den Curb gegangen ist. Und da könnten wir dann jetzt hoch zu der Spitzkehre dann tatsächlich, und ich habe so in unserer Telegram-Gruppe geschrieben, da wird sich sicher einer ablegen. Das wird, glaube ich, ach, du bist so gemein.
Dass der überhaupt noch fahren darf.
Ja. Weil bei Alpine der große Gewinner der Lawson-Diskussion.
Ich glaube, die bei Alpine waren sehr froh, dass Red Bull diese Diskussion aufgemacht hat.
Ja.
Ruhe hatte, ne?
Wir haben ihm viel mehr Zeit gegeben, aber es kam nichts bei rum. Dann mussten wir Franco Colapinto fragen. Ne? Ja, und ich glaube, Kurve 2 direkt hat auch, wenn ich das Bild richtig gesehen habe, ne? da hat man auch ein bisschen was gemacht außen. Also ich glaube, da könnte ein bisschen was passieren, oder? Ich glaube, gerade vor der Brücke, oder wie siehst du das? Ich sag, da legt sich einer ab.
Ja, safe. Das war ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch schon. Ich glaube, da hat Albon ja auch mal einen Moment gehabt zum Beispiel. Also das ist eine beliebte Stelle, um Momente zu haben. Und dieses Kiesbett wirklich sehr nah am Curb. Ich finde es gut, dass es da ist, muss ich sagen. Ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen extra Würze. Da muss jeder Fahrer natürlich gucken, dass er sein Limit findet, aber halt nicht übers Limit hinausgeht. Und dass das der dann auch, weil... Das war ja auch tatsächlich so, dadurch, dass du mit dem, du konntest die Kurve ein bisschen weiterfahren, um sogar einen kleinen Vorteil zu haben. Ne? Wenn du aber diesen einen Moment zu weit gegangen bist, dann hast du halt das Hinterrad im Kies gehabt. Aber so, finde ich, ist diese Kurve jetzt eine wirkliche Kurve, die auch performancemäßig einen Unterschied machen kann. Auch über das ganze Wochenende gesehen. Also da bin ich sehr gespannt drauf, wie die Fahrer das fahren. Du hast es schon gesagt. Die Augen werden natürlich auf Red Bull gerichtet sein an diesem Wochenende, aus vielen Gründen. Es wird so sein, dass wir natürlich mit Tsunoda und Lawson einen Tausch haben. Dann deutet Red Bull ja auch an, dass es eine Sonderlackierung geben wird. Also vielleicht haben wir sogar zwei weiße Red Bull-Teams. Dann fällt es gar nicht so auf, wenn Lawson plötzlich vor Tsunoda landet. Ja, das ist halt passiert. Also das wird natürlich etwas sein. Da werden alle TV-Sender, da werden alle Beobachter genau drauf schauen, wie schlagen sich Lawson und Tsunoda. Und da muss man sagen, finde ich, ist Suzuka eine schwierige Strecke, so für diesen ersten Moment, weil sie verzeiht einfach so unheimlich wenige Fehler. Und wenn du dann wieder in ein neues oder altes Team kommst, boah, also da möchte ich nicht in der Haut von den beiden stecken, gerade so bei den ersten Trainings, wo sie dann natürlich direkt mal zeigen wollen, hey, ich kann das Limit sehr schnell finden.
Ja, ich denke, wie du schon sagst, Suzuka als erstes Rennen in einem neuen Auto, das gibt angenehmere Kurse, ne? Also jetzt haben sie noch das Kiesbett eben an so einer neuralgischen Stelle wieder rangerückt. Allgemein glaube ich, es sind sehr viele Fahrerkurven, finde ich, wo man wirklich gucken muss, wo auch unterschiedliche Linien gefahren werden. Teilweise, wenn ich da zum Beispiel auch nach dieser Brücke an dieses Linksrum-Stück denke, ich habe jetzt leider die Kurvennummern gerade nicht parat, jetzt hätte ich glänzen können, wenn ich da so lockerflockig gesagt hätte, ja, Turn 14, da musst du, aber gut. Aber da sind halt so Punkte, wo du halt viel verlieren kannst, viel gewinnen kannst und eben dich dann auf ein neues Auto einzustellen. Und dann eben immer mit der Gefahr, wenn du den Fehler machst, wenn du das eine Mal vielleicht das Auto falsch einschätzt oder zu viel versuchst oder gucken willst, wo dein Limit ist, weil das ist ja erstmal das, was du machen musst. Schau erstmal, wo ist dein Limit, bis wohin kann ich gehen? Und wenn du dann eben diesen Tick zu weit gehst, dann wartet in Suzuka an vielen Stellen direkt ein Reifenstapel auf dich, der dich freundlich begrüßt und dann die Mechaniker mit Nachtschicht zurücklässt. Und das ist natürlich dann auch, gerade bei so einem Trainingscrash natürlich, jetzt mal als Beispiel, lass Tsunoda in einem freien Training einschlagen, dann hast du aber auch schon wieder so einen Moment, wo im Kopf dann natürlich erstmal es anfängt zu rattern bei Yuki und dann wird es ganz, ganz schwer. Also er kann, oder beide können im Endeffekt Heldentum erreichen, auch Liam Lawson, wenn er sich zum Beispiel vor Tsunoda platzieren könnte. Ich glaube, das wäre auch für, auch wenn man das natürlich nie so sagen würde, aber ich glaube, das wäre für die Red Bull-Verantwortlichen der Worst Case, weil man dann eigentlich direkt vorgeführt werden würde für diese Entscheidung. Aber auch Tsunoda, wenn er beispielsweise wirklich jetzt mal alles wegfährt und aufs Podium fährt, was wäre das für eine Story? Dann würden wir nächsten Montag sitzen und würden die japanische Nationalhymne für ihn singen. Also ich glaube, da ist viel, viel geboten.
Singen weiß ich jetzt nicht. Vielleicht spiele ich sie ab.
Ich glaube, zur Freude aller einigen wir uns darauf, ja.
Ja, also das wäre natürlich die Geschichte, wenn Yuki Tsunoda das hinbekommen würde bei seinem Heimrennen, das zu schaffen. Ja, ich drücke ihm natürlich die Daumen, ne, dass er ein erfolgreiches Wochenende hat, beide, Lawson und Tsunoda, sollen einfach ein unfallfreies, gutes Wochenende haben, sodass sie sich da reinfinden können in ihre neuen Teams. Und dann werden die nächsten Strecken, Bahrain, Saudi-Arabien, ist ja ein Triple-Header, ja, der jetzt direkt ansteht, werden da auch noch weitere Gradmesser sein. Gradmesser auch vorne, ganz vorne, McLaren. Werden sie alleine auf weiter Flur das wieder unter sich ausmachen in Suzuka? Oder kann Ferrari, kann Mercedes da mit reinkommen? Ne? Bei Ferrari haben wir diese Frage, Sprint gewonnen in China, aber im Rennen dann ja ziemlich reingehauen in den Sack. Beide disqualifiziert worden. Das heißt, da will man sich natürlich auch rehabilitieren. Ist vielleicht die Basis des Autos doch nicht so gut, weil man es zu tief fahren muss, wenn man es höher stellt. Das ist dasselbe Thema wie bei Mercedes. Letztes Jahr ist man dann einfach zu langsam oder findet man den Sweet Spot da noch? Mercedes ja auch, George Russell, der herausragende Leistungen gezeigt hat in den ersten beiden Rennwochenenden, Kimi Antonelli, der das sehr gut macht. Also wie schätzt du das ein, der Kampf um den Sieg, McLaren, Red Bull, Ferrari, Mercedes am Wochenende?
Also ich persönlich glaube, dass McLaren vorwegfahren wird. Also ich sehe jetzt bei Ferrari noch nicht wirklich die Konstanz, um da auf Renngeschwindigkeit da wirklich anzuschließen. Ich bin sehr gespannt auf Red Bull. Die haben ja letztes Jahr da noch einen Doppelsieg geholt mit Verstappen und Perez. Und ja, vielleicht wäre das so ein Ding, wo Verstappen mal so ein bisschen wieder reinfuchsen könnte, auch in den WM-Kampf. Und ich bin gespannt, wie weit er dann am Ende wirklich weg ist, weil ja, eigentlich war Suzuka immer gut zu Red Bull. Wenn ich jetzt so die letzten Jahre zurückdenke, hat Red Bull das eigentlich immer gut gelegen. Und da könnte man schauen, man kann ja auch drauf aufbauen. Man hat ja in China einen guten zweiten Stint gefahren, wo man wirklich gute Zeiten hatte. Dr. Marco hat das ja auch in dem Interview mit Christian gesagt. Klar, die wissen nicht, wie weit die McLaren schon Tempo rausgenommen haben. Aber es sah erstmal gut aus. Das heißt für mich, und da werde ich wahrscheinlich Montag für ausgelacht werden, wenn das Rennen vorbei ist. Für mich wäre tatsächlich die Hackordnung Red Bull, Max Verstappen, dann Ferrari, Mercedes. Also das wäre so, die möchte ich jetzt gar nicht auseinanderklamüsern. Ich glaube, da wird es viel auch auf die Fahrer ankommen und so ein bisschen auch auf den Rennverlauf. Aber das wäre so, aus meinem Bauch raus, wäre das mein Gefühl. Wie sieht es da so im Hause Scheuren aus?
Aber trotzdem McLaren ganz vorne, oder wie?
Ja, also ja klar, McLaren ganz vorne, ne? Vor Red Bull, ja.
Ich bin ziemlich gespannt darauf, wie die Hackordnung aussehen wird, weil du hast diesen Verstappen-Faktor, diese Art und Weise, wie der Red Bull auch in Suzuka performt hat, die letzten Jahre angesprochen. Ich finde, das ist eine besondere Strecke auch für Max Verstappen selber. Da darf man den niemals abschreiben, niemals nie. Das wird dann auch ein bisschen davon abhängen, wie gut Tsunoda reinfindet. Also wenn das plötzlich funktioniert, dann traue ich den echt zu, ein starkes Ergebnis einzufahren. Gleiches gilt für mich bei Mercedes und George Russell vor allem. Ich finde, Russell ist aktuell super beständig, bringt seine Leistungen, ist aber auch tatsächlich nun wieder mal, wenn dann der Druck doch zu groß wird, für ein Fehlerchen gut. Also da, gerade auch in den Duellen, da haben wir ja auch mit ihm, glaube ich, sogar in den letzten Jahren, in dieser letzten Schikane auch immer Situationen gehabt, wo es dann auch mal ruppiger daherging. Und Ferrari ist die große Unbekannte, ne? Eigentlich habe ich ja gesagt vor der Saison, dass Suzuka so ein Rennen ist, da würde ich Ferrari schon als einen der Top-Favoriten sehen. Ne? Mit dem Auto, was sie haben, mit dem Speed, den sie haben, mit dem Motor, den sie haben, sollten sie da eigentlich in der Lage sein, ein richtig gutes Ergebnis einzufahren. Und ich glaube, das wird auch der Fall sein dieses Wochenende. Ich glaube, die Saison beginnt für Ferrari in Suzuka und wir werden ein anderes Bild von Ferrari sehen. Die werden ihre Fehler gemerkt haben, die sie in Australien und in China gemacht haben. Leclerc, Japan, Bianchi, es ist ein besonderer Kurs, es ist ein besonderer Ort für ihn. Und ich glaube, gerade Charles Leclerc wird an diesem Wochenende wirklich überzeugen und wir werden ein ganz anderes Gesicht von Ferrari sehen. Es wird jetzt so sein, dass man so ein bisschen aktuell so Wachstumsschmerzen hat, so ein bisschen in sich selber hineinzuwachsen, in das, was man da gerade aufbaut. Aber der Zeitpunkt muss jetzt auch schnell kommen, dass Ferrari wieder hervorsteigt aus den Ruinen dieses Saisonstarts. Und ich glaube, es wird in Suzuka der Fall sein. Also meine Hackordnung vom Gefühl her ist, also ja, McLaren, wird es auch deutlich werden, also zumindest den Tipp, den wir jetzt heute hier abgeben, am Wochenende dann wahrscheinlich wieder was anderes bei Kicktipp eintragen, damit ich dann doch da die Punkte machen kann. Ferrari wirklich dahinter, wenn nicht sogar Leclerc davor. Dann glaube ich tatsächlich Max Verstappen. Und dann sehe ich erst Mercedes. Ich glaube, Mercedes wird sich ein bisschen schwieriger tun in Suzuka, weil das dann eine Strecke ist, die dann doch so ein paar Besonderheiten hat, finde ich, die jetzt nicht so viele dieser langsamen Kurven hat. Ich glaube, da tut sich Mercedes ein bisschen leichter in der Tat. Das hat man auch in China gesehen, finde ich. Das hat man auch in Australien gesehen, finde ich. Da könnte es in Suzuka ein bisschen schwieriger werden. Da sehe ich sie in Bahrain zum Beispiel wieder stärker, Mercedes. Ja, also McLaren, Topfavorit, klar. Ferrari, Max Verstappen, / Red Bull und dann Mercedes für mich.
Ja, da bin ich mal, du sagst es gerade, ne? So Mercedes ist so ein Ding, wo man wirklich nicht weiß, was kommt, Ferrari. Also, aber das ist ja auch das Geile eigentlich, dass du wirklich nie weißt, wie das ist, halt, ja. bis es dann wirklich auf die Strecke geht, ne?
Ja. Zurzeit ja. Also das ist echt, echt genial, auch im Mittelfeld. Ne? Wenn wir jetzt aufs Mittelfeld gucken, also da traue ich mir gar nicht zu, eine Hackordnung einzustellen, weil da kann ja alles passieren. Wir haben die Racing Bulls, die in China irgendwie komplett von der Rolle waren, nachdem das in Australien wunderbar funktioniert hat. Dann hast du Haas gehabt, die plötzlich in China performt haben, die in Australien überhaupt nicht funktioniert haben. Dann weißt du nicht, was kann Sauber da rausholen, obwohl die würde ich tatsächlich wirklich ganz hinten sehen an diesem Wochenende. Also da würde ich mich festlegen, Sauber ist für mich das Schlusslicht in Suzuka. Williams, kommt Carlos Sainz näher ran an Alex Albon. Alpine ist auch eine absolute Wundertüte, habe ich aber auch wenig Optimismus an diesem Wochenende, Dennis, tut mir echt leid, dass das was werden kann. Also gerade so dieses Thema Best of the Rest, jetzt hinter diesen Top-Teams, also super, super eng. Ich habe Aston Martin noch gar nicht genannt, eben weil ich auch nicht weiß, wo die wirklich stehen. Also das, finde ich, ist im Saisonstart auch noch super interessant zu beobachten, wo die Mittelfeldteams sich positionieren und wer wirklich Schritte gehen kann, um in diesem Mittelfeldkampf wirklich eine gute Position zu haben. Auch an diesem Wochenende, auf dieser besonderen Strecke, finde ich extrem schwierig einzuschätzen.
Ja, ich würde sogar so weit gehen, ich kann mir vorstellen, dass wir über die gesamte Saison gerade im Mittelfeld gar nicht so eine wirkliche Hackordnung haben werden. Das wird sich, wäre jetzt so eine Bauchvermutung von mir, vielleicht auch wirklich von Rennen zu Rennen verschieben. Du hast es ja gesehen, Haas, das beste Beispiel. Also nach Australien hätte ich die schon abgeschrieben für den Anfangsteil der Saison. Und im nächsten Rennen sind die Best of the Rest. Gerade da, wo diese kleinen Nuancen viel ausmachen, gutes Setup, das Kennen der Strecke, auch dass das Auto der Strecke liegt, da ist so viel durcheinander. Deswegen, also ich glaube, dieses Jahr werden wir nicht mit vielen Tipppunkten rausgehen.
Nee, ne? Also wenn ich es mir wünschen dürfte, ja, also wenn ich mir das jetzt aussuchen dürfte, wird Liam Lawson Best of the Rest, einfach fürs Gefühl. Also wird wirklich dann der sein, der dahinter ist. Ich glaube nicht, dass der Fall sein wird. Ich glaube, dass Williams ein sehr, sehr gutes Paket hat aktuell, was die eher in diese Richtung schieben wird. Da zu sehen, wie Carlos Sainz damit jetzt klarkommt, ja, auch immer so diese kleine Enttäuschung auch zu haben gegen Alex Albon, das ihn sicherlich wurmen wird, aber da muss er auch rausfinden, ja, also gerade so ein Carlos Sainz, der so erfahren ist, Grand Prix-Sieger ist, der muss sich gegen Alex Albon eigentlich durchsetzen, ja, auf lange Sicht gesehen, und da glaube ich, kann er in Suzuka auch wieder einen kleinen Schritt machen. Also Williams, also auch wenn das ist natürlich wahrscheinlich echt, am Freitag haben wir schon wieder eine ganz andere Hackordnung, aber Williams, Racing Bulls, Aston Martin, Haas, ich sag Haas vor Alpine, Alpine sauber.
Ich habe tatsächlich, für mich würde ich Aston Martin noch weiter, also in meiner persönlichen Hackordnung hätte ich, ja, also ich, das Gefühl, was ich habe, auch wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Alpine, die waren schneller für mich, in meinem Gefühl auch so, ich beobachte natürlich bei Alpine die Rennen noch mal ein bisschen anders oder ein bisschen genauer, die waren von der Pace her und von den Abständen hat Aston Martin auf der Strecke eigentlich immer wenig Chancen gehabt, da mitzugehen. Und daher würde ich tatsächlich Aston Martin, ich sehe es wie du, ich glaube Haas wird vor Alpine sein, Racing Bulls, Williams, ich glaube aber, dass Aston Martin schon vor Sauber, also quasi vor Sauber steht, aber da wird auch nicht mehr viel kommen, zumindest jetzt meine Bauchvermutung, wir werden es nach dem Wochenende sehen, aber also Aston Martin kam für mich brutal schlecht rüber, die haben gut gepunktet, also jetzt nicht falsch verstehen, nicht, dass einer jetzt auf die Tabelle guckt und sagt, der Lewandowski hat ja einen Vollschatten. Aber es waren auch immer wieder die Umstände, die chaotischen, die dazu geführt haben, dass man eben gepunktet hat. Aber auch, dass beim zweiten Rennen da schon das Auto abgestellt wird bei Alonso, das gibt mir alles so ein bisschen das Gefühl, dass Aston Martin wirklich da tief fallen könnte dieses Jahr, was ja auch dann deine These unterstützen würde, die du aufgestellt hast.
Ja, absolut. Also letzter werden sie aber wohl nicht. Ich glaube, diese Bold Prediction, die war sehr bold.
Da
aber
hast du nicht mit den Schweizern gerechnet.
Da habe ich nicht mit den schlechten Schweizern gerechnet. Aber vielleicht überraschen die auch an diesem Wochenende. Ist wieder früh aufstehen angesagt für uns alle. 4.30 Uhr am Freitag das erste freie Training, 8 Uhr das zweite freie Training, am Samstag genauso 4.30 Uhr das dritte freie Training und um 8 Uhr die Qualifikation und das Rennen am Sonntag. Ab 7 Uhr morgens deutscher Zeit, das Ganze natürlich wie immer live auf Sky oder bei F1 TV oder in Österreich irgendwo, in der Schweiz auch, und ihr werdet schon einen Weg finden, Formel 1 zu gucken, da mache ich mir gar keine Sorgen. Dann nächste Woche Montag die Analyse hier natürlich auch bei uns hier bei Starting Grid, also gerne den Podcast abonnieren, wo ihr ihn abonnieren könnt, um keine Ausgabe zu verpassen und auch nicht verpassen mitzumachen bei unseren Kicktipp-Spielen, also wenn ihr schon angemeldet seid, was wir natürlich hoffen, in unseren drei Gruppen, dann gebt eure Tipps ab, vergesst das nicht auf jeden Fall. Ich habe immer noch keine Idee, wie ich mit diesem Red Bull-Tausch mit dem Frühen umgehe, was die Bonusfragen angeht. Ich bin noch nicht sicher. Also gebt mir noch ein bisschen Zeit, das zu überlegen, was da der beste Schritt wäre, weil zwei Rennen sind natürlich wirklich sehr kurz, um darüber zu sprechen, wer das Teamduell gewonnen hat. Ja, gucken wir mal, werde ich euch darüber informieren dann auch in den jeweiligen Gruppen. Und wenn ihr noch dazukommen wollt, in Gruppe 3 ist noch Platz, also da könnt ihr euch gerne noch anmelden, auch wenn ihr da natürlich jetzt schon zwei Rennen verpasst habt. Aber ich glaube, das neue Punktesystem kann auch dafür sorgen, dass man als Späteinsteiger noch ordentlich aufholen kann, wenn man denn jetzt dabei ist. Also gerne in die Gruppe 3 dazukommen. Das Ganze findet ihr in den Shownotes auch, den Link, und ich kann ihn auch einmal kurz nennen, falls der nicht funktioniert. Auf Spotify wird er, glaube ich, nicht angezeigt. kicktipp.de/starting-grid-podcast-3, die Zahl 3. Und bei F1 Fantasy auch euer Team aufstellen, nicht vergessen. Da gibt es auch wichtige Punkte zu sammeln an diesem Wochenende. Also da könnt ihr natürlich auch noch dazukommen. Der Verweis dazu auch in den Shownotes. Da gibt es auch den Liga-Code. Also da könnt ihr gerne noch mit einsteigen und dabei sein. Und wir tippen wie immer die ersten drei, die Pole Position, den 10. Platz und den letzten. Und ich habe es ja gerade schon anklingen lassen. Ich glaube an die Auferstehung von Charles Leclerc von Ferrari. Leclerc gewinnt vor Norris und Piastri. Leclerc holt die Pole. Albon wird 10. und Nico Hülkenberg wird letzter, sage ich.
Hui. Dann mein Tipp. Also ich sage, Lando Norris gewinnt das Rennen und holt auch die Pole vor Max Verstappen und dann Oscar Piastri. 10. wird Liam Lawson und letzter wird Gabriel Bortoleto.
Das habe ich so notiert. Ihr könnt uns eure Tipps natürlich auch gerne schreiben über unsere Gruppen, den Live-Chat auf Formel 1 bei Facebook, Starting Grid 1 Fans, Starting Grid Fans bei Telegram, Discord-Channel, also alle Möglichkeiten am Wochenende Formel 1 zu verfolgen, auch mit uns, mit vielen, vielen, vielen tollen Fans und Mitgliedern der Community. Also kommt da sehr gerne dazu. Und bis nächste Woche machen wir jetzt hier den Laden dicht. Ich werde mir jetzt gleich eine Portion Sushi gönnen, glaube ich. Und als Vorfreude, als kleines Zuckerl für das, was am Wochenende ansteht in Japan. Ich freue mich drauf, Dennis. Es wird, glaube ich, ein super interessantes Rennwochenende, wo es sehr, sehr viel zu besprechen gibt nächste Woche. Also ich danke dir für heute, für die Diskussion auch zum Thema V10. Also das zeigt ja auch, dass das auch möglich ist, ja, dass man auch vernünftig diskutieren kann, ohne dass man den anderen direkt die Keule zwischen die Beine wirft. Habe ich sehr genossen und ich freue mich schon auf nächste Woche.
Ja, der Dank geht wie immer zurück, Kevin. Ich wünsche natürlich dir und allen da draußen eine zauberhafte Woche wieder.
Bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.